RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 27. Mai 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Puji Astuti, Setiorini, Eki, und Dora. Das VOI Internationale Quiz 2017 with Bart Kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung Answer auf der Kurswelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 with Bart Kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurswelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 with Bart Kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurswelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 with Bart Kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurswelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 with Bart Kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurswelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Vizepresiden Yusuf Kalla zielt darauf ab, die Indonesische Islamische Internationale Universität UIII im Jahr 2018 zu errichten. Minister Wiranto sagte, Indonesien kategorisiert, um im Umgang mit Terrorismus vorangebracht zu werden. 17 indonesische Bürger in Marawi sind in gutem Zustand. Das Einwanderungsamt in Nunukan nimmt strengere Maßnahmen gegen die Grenzgänger. IAEA lobt Indonesiens Rolle. Die Regierung setzt den ersten Tag des Fastenmonats Ramadan fest. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hielt am Freitag in Sydney ein koordinierendes Treffen in seinem Büro in Jakarta, um über den Bau der Indonesischen Islamischen Internationalen Universität UIII mit Sitz in Cimanggis, Depok, West Java zu diskutieren. Nach dem Treffen, Minister für religiöse Angelegenheiten Lukman Hakim Saifuddin sagte an die Presse, dass der Vizepräsident zielt darauf ab, Schlafsaal und Klassenraum sowie Moschee im Jahr 2018 um den Komplex der Universität zu bauen. Der Minister sagte auch, dass die Regierung drei Vorbereitungen durchführen wird, um diese Universität zu errichten, die die größte islamische Universität in Südostasien sein wird. Die erste Vorbereitung ist die Landbeschaffung und die körperliche Vorbereitung. Zweitens geht es um die akademische und die letzte ist die Regulierung. In Bezug auf die körperliche Vorbereitung erklärte Minister Lukman, dass die Regierung sich auf das Land vorbereitet, indem das Ministerium für religiöse Angelegenheiten das Land von Radio Republik Indonesia RRI als Landbesitzer erhalten hat, sodass es kein Problem für die Landbeschaffung gibt. In Bezug auf akademische Verfahren erinnerte der Minister an das Curriculum, das später verwendet werden würde, weil es ein wichtiger Aspekt in Bezug auf Curriculum, Fakultät, Studentenqualifikation sowie die Dozentenqualifikation, die lernen wird. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto betonte, dass sich viele Länder für die weiche Annäherungen der indonesischen Regierung zur Bekämpfung des Terrorismus und des Radikalismus interessieren. Minister Wiranto sagte am Freitag in Jakarta, dass Indonesien zwei Annäherungen und zwar die weiche und die harte verwende. Indonesien ist ein sehr fortgeschrittenes Land im Umgang mit Terrorismus. Er stellte auch fest, Indonesien ist ein sehr fortgeschrittenes Land im Umgang mit Terrorismus. Er stellte auch fest, dass Indonesien im Dezember 2016 als Gastgeber tätig war und 36 Länder einlud, um zu diskutieren, wie man mit Terrorismus umgehen kann. Die weiche Annäherung, der menschlichere Methode von anderen Ländern gesehen wird, wird in Indonesien sehr erfolgreich angewendet. In dieser Hinsicht hat die indonesische Regierung ein Programm Entradikalisierung durchgeführt. Dieses Programm baut einen halbbewussten Terroristen, der dann Gehirnwäsche ist, um sein Verständnis wiederherzustellen, dass er ein indonesischer Bürger ist, der die Rechte und Pflichten wie die anderen Bürger hat. Am 23. und 24. Mai gab es einen Truppenkampf in Marawi, den Philippinen, und wurde zum Kriegsrecht erklärt. Der Sprecher des Indonesischen Außenministeriums, Armanata Nasir, sagte, dass es derzeit 17 indonesische Bürger in Marawi gibt. Sie bestehen aus einem Bewohner und 16 Mitgliedern von Tabligh Jamaah. In einer Pressekonferenz am Freitag, 26. Mai 2017 in Jakarta, bestätigte Armanata, die 17 indonesischen Bürger in Marawi sind in einem sicheren Zustand. Die Bedingungen des indonesischen Staatsbürgers sind gut. Nach der Kommunikation mit dem Generalkonsul in Davao sind sie in gutem Zustand. Sie leben in einem Ort in der Nähe der örtlichen Polizeistation. Sie sagen auch, dass sie den dortigen Regeln folgen. Sie sind verboten, in bestimmter Zeit irgendwohin herauszugehen. Armanata erklärte weiter, der indonesische Generalkonsul in Davao habe auch gesagt, dass die indonesischen Bürger nicht evakuiert werden wollen. Die Kommunikation mit dem indonesischen Generalkonsul in Davao und den indonesischen Bürgern in Marawi geht weiter gut. Das Einwanderungsamt des Bezirks Nunukan der Provinz Nordkalimantan macht die Überwachung gegen die Grenzgänger strenger. Um dem Eintritt der IS-Anhänger aus den Philippinen in die indonesischen Regionen zuvorzukommen. Der Leiter des Einwanderungsamtes in Nunukan, Ferry South, erklärte am Freitag vor der Presse, dass das Einwanderungsamt die lokalen Einwanderungsbeamte im internationalen Hafen Tunontaka angewiesen habe, um auf alle Dokumente der Grenzgänger zu achten. Zurzeit greife das philippinische Militär zurzeit nach dem Inkrafttreten des militärischen Notstands die IS-Gruppe in den Philippinen an. Wegen des Angriffs werden die IS-Anhänger in den Philippinen möglicherweise in die indonesischen Regionen eintreten, fügte Ferry South hinzu. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA, Yukiya Amano, lobte die Rolle und den Beitrag Indonesiens wie den Kerntechnologietransfer, das regionale Initiative Bildungskapazitätsprogramm RCBI im Rahmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Hilfeleistung zur Renovierung des IAEA Labors in Cyberdorf. Der Sekretär der Indonesian Botschaft in Österreich, Wina Reski Kurnia Ilahi, erklärte am Samstag der Indonesian Nachrichtenagentur Antara, dass Yukiya Amano das Lob mitgeteilt habe, als er kürzlich den Indonesian Botschafter in Österreich und den ständigen Vertreter Indonesiens bei der IAEA, Darmansyah Jumala, empfing, um Yukiya Amano die Referenzen zu übergeben. Jumala betonte, wie wichtig die Synergie zwischen Indonesien und IAEA sei, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Benutzung der Kerntechnologie für friedliche Ziele zu erwecken. Die Benutzung der Kerntechnologie trägt auch dazu bei, die Konkurrenzkraft der indonesischen Nahrungs- und Landwirtschaftsprodukte zu steigern. Die indonesische Regierung hat den ersten Tag in dem Fastenmonat Ramadan des islamischen Jahres 1438 Hijrah festgesetzt, der am Samstag, den 27. Mai 2017, fällt. Der indonesische Religionsminister Lukman Saifuddin erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass die Festsetzung auf die Isbat-Sitzung sich gründe. Lukman Hakim zufolge gründe sich die Entscheidung bei der Isbat-Sitzung auf die astronomische Rechnung oder Hisab und auf die Berichte von den Beobachtern der Monsihel oder Hilal. Dies bedeutet, der Fastenmonat oder Ramadan in Indonesien beginnt am Samstag, den 27. Mai 2017. Außerdem begannen die Muslimen in Indonesien aufgrund der Festsetzung am gestrigen Abend das Abendgebet Tarawih durchzuführen. Die Isbat-Sitzung zeigt die Zusammengehörigkeit zwischen der Regierung und den islamischen Organisationen sowie den anderen Regierungsbehörden, um den Anfang des Fastenmonats Ramadan zu bestimmen. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das waren die Nachrichten für heute, Samstag, den 27. Mai 2017. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Media Indonesia. Am Dienstag, den 23. Mai 2017, schrieb Media Indonesia Investition für Wohlfahrt. Frischer wird Dring aus dem Wirtschaftssektor trotz der trüben sozialen und politischen Bedingungen von Indonesien durch. Indonesien würde von der Standard Rating Agentur Standard & Poor's oder S&P mit einem Investmentgrade Rating ausgezeichnet. Jetzt ist es für Indonesien legitim, einen würdigen Investitionstitel zu halten. Bisher haben zwei der drei internationalen Ratingagenturen, die den Großteil des Marktanteils kontrollieren, nämlich Moody's und Fitch Ratings, auch den Status der Investition für Indonesien festgesetzt. Das neueste Investment-Label für Indonesien, das von Standard & Poor's verliehen wird, ist eindeutig ein positiver Katalysator für die Finanzmärkte Indonesiens. Das Ranking wird vor allem für Entwicklungsländer wie Indonesien einen positiven Einfluss bringen. Chancen werden für Indonesien größer sein, um das Vertrauen der der Investoren zu erweitern, um das Land als komfortables Land für Investitionen zu betrachten. Der indonesische Wirtschaftssektor Optimismus wird inmitten des gesellschaftlichen und politischen Klimas immer höher, als die Zentralregierung erstmals ausnahmslos aus dem Finanzregister der Zentralverwaltungsbehörde der Nationalen Obsoleten Rechnungskontrollbehörde im Jahr 2016 herausragt. Die Stellungnahme wurde gegeben, weil eine Reihe von Erkenntnissen der staatlichen Auditorinstitution stattfand. Im letzten Jahr wurden fast alle von der Regierung abgeschlossen. Im vergangenen Jahr hat die Agentur mit einer Ausnahme eine faire Meinung gegeben. Laut Media Indonesia, in der Zukunft sollte die Regierung weiterhin die Infrastruktursektor, Bürokratie, Lizenzierung sowie Steuern bereinigen, die Verbesserung wird zu einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit führen. Es ist klar, dass der Aufstieg in der Orden ein Anstieg für die Entwicklungsländer ist, um in steuerlichen, monetären und politischen Reformen zu konkurrieren. Es wird eine zusätzliche Energie für diese Republik, um sich lebendiger zu sein. Darüber hinaus wird die Aufrechterhaltung der gesellschaftspolitischen Stabilität eine Notwendigkeit. Wenn das soziale und politische Leben in Indonesien förderlich wäre, werden die Investoren sicherlich in Indonesien investieren. Dieses Land braucht noch eine große Menge von Investitionen, um die Menschen näher an die Hoffnung auf Wohlstand zu bringen. Wir kommen jetzt zu den Zeitungen Kompass. Am Mittwoch, den 24. Mai 2017, schrieb Kompass die Bedeutung der Kulturstrategie. Die Studie über die Bedeutung der Kulturenstrategie muss wieder aufgeworfen werden, weil es für jede Nation sehr wichtig ist, vor allem für die Nation und den Staat Indonesien, wird zunehmend eine Anleitung zur kulturellen Entwicklung nötig. Vor allem angesichts einer Welle der Veränderung, die dazu neigt, ihre Wertorientierungen zu manipulieren. Eine Welle des Wandels, die unter anderem eine Ideologie mit sich bringt, die sich von der indonesischen Philosophie unterscheidet. Pancasila Werte destabilisiert die Gelenke des Lebens zusammen und untergräbt den sozialen Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen. Die Beschreibung zur Schwächung des sozialen Zusammenhalts zeigt sich in den Ergebnissen einer Studie durch die Forschungsentwicklung von Kompass im Mai. Einige Befragte sagen, die soziale Solidarität hat sich geschwächt. Sie erkannten auch die Schwächung der Toleranz zwischen religiösen Menschen, Ethnien und Intergruppen. In der Tat ist die Haltung der Toleranz und der sozialen Solidarität, die im Geiste von Gotong Royong oder gegenseitiger Zusammenarbeit ausgedrückt wird, Indonesiens überlegene Kultur. Nach Kompass, ohne eine Strategie wird die Richtung der kulturellen Entwicklung befürchtet, desorientiert zu sein, leicht durch äußere Einflüsse oszilliert zu werden oder gefangen in den Zug der engen Entfremdungsmacht der Eliten und der innenpolitischen Abenteuer. Natürlich ist die Frage, wer, wann und wo man anfängt. Das ist eine Herausforderung, die vor allen Stakeholdern Nationen beantwortet werden muss. Und wenn man sich nicht unter dem gegenwärtigen Fluss der Veränderung verschlechtert. Soweit Pressesau.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 27. Mai statt. Wir beginnen mit dem 27. Mai 1964, an dem die Golden Gate Bridge eröffnet wurde. Sie ist eine Hängebrücke am Eingang zur Bucht von San Francisco am Golden Gate in Kalifornien und das Wahrzeichen der Stadt San Francisco und sowie die Freiheitsstatue von New York, ein Symbol der Vereinigten Staaten. Die Brücke ist 2727 Meter lang und liegt 230 Meter über dem Wasserspiegel. Die Golden Bay ist etwa 8 Kilometer lang und zwischen 1,6 und 3 Kilometer breit. Sie erhielt ihren Namen in der Zeit des großen Goldroches um 1848 und ist damit auch eine Anlehnung an den Spitznamen des Bundesstaates Kalifornien, Golden State. Jetzt kommen wir zum 27. Mai 1964, an dem der indische Ministerpräsident Jawaharlal Nehru verstarb. Er war ein indischer Politiker, Widerstandskämpfer und von 1947 bis 1964 erster Ministerpräsident Indiens. Bekannt auch als Pandit Nehru, wurde er von der Kongresspartei in die Position des ersten indischen unabhängigen Ministerpräsidenten gewählt. Er wurde erneut zum Ministerpräsidenten, als die Kongresspartei die ersten Wahlen 1952 gewann. Als einer der Gründer der Blockfreien Bewegung war Nehru auch die wichtige Persönlichkeit in der internationalen Politik in der Ära nach dem Krieg. Der Sohn des Rechtsanwalts und reichen indischen Politikers Motilal Nehru wurde Leiter des linken Flügels des Nationalen Indischen Kongresses, als er noch jung war. Nehru war ein charismatischer, radikaler Leiter und schlug die Vollunabhängigkeit von Großbritannien vor. Im langen Kampf um die indische Unabhängigkeit wurde er zur Hauptpersönlichkeit. Nehru wurde schließlich ein Gefolgsmann der Politik von Gandhi. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 27. Mai 2006, an dem ein Erdbeben mit der Stärke 5,9 auf die Richterskala in Yogyakarta und Zentraljava ausgelöst wurde. Es zeigte sich durch die starke tektonische Beben und erfasste einige Gegenden in Zentraljava, wie unter anderem Semarang, Purworejo, Kebumen und Banyumas. Es bebte in sogar einigen Städten in der Provinz Ostjava, wie unter anderem Ngawi, Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Blitar, und Surabaya. Durch dieses Erdbeben sind etwa 6.230 Menschen ums Leben gekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Gesundheitsministerin meldet die Entwicklung in der Nationalen Gesundheitsversicherung oder JKN bei der Sitzung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Gesundheitsministerin Nila F. Moelweg hat über die Entwicklung der Nationalen Gesundheitsversicherung JKN Indonesien bei der jährlichen Sitzung der Weltgesundheitsorganisation WHO berichtet. Das teilt das Vertretung samt Indonesiens in Genf der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Jakarta. Bei dieser Sitzung in Genf sagte Nila M. Moelweg gestern in Genf, dass 175 Millionen Indonesier am Programm der Nationalen Gesundheitsversicherung teilgenommen hätten. Die Gesundheitsministerin Nila Moelweg sagte dazu weiter, dass JKN die Verpflichtung der indonesischen Regierung in der Durchführung einer nachhaltigen sozialen Entwicklung damit zeige. Neben der Nationalen Gesundheitsversicherung habe die indonesische Regierung auch verschiedene Innovationen entwickelt, um die Existenz der vorhandenen Gesundheitsdienstleistung für das ganze Volk zu sichern. Durch das Programm der Nusantara Gesundheit seit Anfang 2015 gibt es zurzeit mehr als 1.500 medizinische Arbeitskräfte in mehr als 300 Gesundheitsdienststellen. Den Puskesmas in ganz Indonesien, einschließlich der abgelegenen Gegenden. Die Regierung verbessert auch die Dienstleistung der Referenzkrankenhäuser durch die Anstellung von Spezialisten in einigen bestimmten Gegenden. Bei der jährlichen WHO-Sitzung betonte die Gesundheitsministerin, dass der nationale Entwicklungsplan im Gesundheitsbereich mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung übereinstimme. Die Führer aus verschiedenen Ländern, einschließlich Indonesien, stimmten einem solchen Plan im Gesundheitswesen im Jahre 2015 zu. Bei diesem Entwicklungsziel handelt es sich um 17 Hauptziele und 169 bereichübergreifende Punkte. Ministerin Nila Moelweg erklärte weiter, man brauche eine internationale Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Pandemie zwischen den Ländern. Diese Zusammenarbeit würde durch die Bemühungen Indonesiens in der Stärkung des nationalen Gesundheitssystems unterstützt, da es zurzeit viele Pandemien mit ansteckenden Krankheiten aus dem Ausland durch die Entwicklung der Transporttechnologie, die die Mobilität der Bevölkerung anspornen, anstünden. In diesem Zusammenhang sei Indonesien bereit, die Joint External Evaluierung mit der WHO zu führen, um das System des Nationalen Gesundheitssystems im November dieses Jahres zu evaluieren. Eine der wichtigen Ergebnisse der indonesischen Regierung sei die Durchführung des Standards zur Realisierung der Gesundheit, der von WHO bestimmt wurde. Es gehe insbesondere um die Lösung des Planes der Nationalen Aktion der Antimikrobenresistenz durch die Multisektoranhörung. Inzwischen sagte der ständige Vertreter Indonesiens in der Vereinigten Nationen und den internationalen Organisationen in Genf, Botschafter Hasan Kleibt, dass man eine nationale, regionale und globale Synergie in verschiedenen Gesundheitsfragen wie die der Pandemie, die der ansteckenden Krankheit wie Ebola und Zika durchführen solle. Indonesien solle weiter darauf achten, um das Potenzial der Pandemie durch die internationale Zusammenarbeit zu identifizieren und die Kapazität zu deren Bekämpfung national zu stärken. Die WHO sei für die Entwicklung der Weltgesundheit verantwortlich, indem sie das Ziel im Gesundheitsbereich vor allem über die Gesundheitsversicherung in den Vordergrund stelle. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörer der Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heutzutage stellen wir Sie Ihnen den Strand Rongkang in Bangkalan, Madura vor. So bleiben Sie mit uns, der Stimme Indonesiens, RRU Service Voice of Indonesia. Außer auf die Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.vioid.co.id. Liebe Zuhörer, die Madura-Insel ist nicht nur reich an Spezialitäten, sondern auch an schönen Landschaften. Ein davon ist der Strand Rongkang in Bangkalan, Madura. Dieser Strand liegt im Dorf Kuanyar, Bangkalan, Madura, circa 35 km südlich der Stadt Bangkalan. Das Reiseziel des Rongkang-Strandes bietet die Schönheit an, die einen sehr interessanten Ort zu besuchen hat. Zuhörer, der Strand Rongkang hat viele Schönheiten, wie unter anderem die Reihe von Felsen am Strand entlang, die Treppenstufen mit etwa 20 bis 25 Meter über dem Meeresspiegel, die schönen Korallenarten mit verschiedenen Formen grüner Bäume. Dies fördern sie, dort lange zu bleiben, um das Panorama auf den Strand und die kühle Brise zu genießen. Das Wetter rund um den Strand ist manchmal ziemlich heiß am Tag, aber wenn es in der Dämmerung ist, werden sie von unglaublichen schönen und exotischen Landschaften begrüßt. Neben dem Blick auf den Sonnenuntergang wird auch Lichtstrahlen von Lichtsegelschiffe in der Straße von Madura sehr schöne Landschaft. Das reflektierte Licht von der Stadt Surabaya versonnert die Nacht am Strand Rongkang. Zuhörer, für die Touristen, die Schönheit des Strandes Rongkang genießen wollen, müssen keine Sorgen über Schwierigkeiten haben, um diesen Strand zu erreichen. Vor allem, wenn Sie mit einem Privatauto fahren, Sie können von Google Maps sehen, lesen Sie die Zeichen oder an die Bevölkerung fragen. Für diejenigen unter Ihnen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wie öffentliche Busse oder andere Verkehrsmittel, werden auch keine Probleme haben, weil es dort öffentliche Busse gibt. Diese Busse sind bereit, Sie zu Ihrem Ziel mit dem Tarif von ₹5.000 bis ₹25.000 zu begleiten. Für die Touristen, die von außerhalb der Insel Madura kommen, wählen Sie zwei Routen mit dem Boot zu Kamalhafen, zu überqueren oder durch die Suramadu-Brücke, um den Kamalhafen zum Strand Rongkang innerhalb von 12 km zu erreichen, brauchen Sie etwa 30 Minuten. Aber wenn Sie die Suramadu-Brücke überqueren, dauert die Reise nur etwa 15 Minuten, weil der Abstand weniger als 5 km ist. Zuhörer, anfangs nannte man diesen Strand Rongkang. Dieser Name kommt aus ngerongkang, der auf der lokalen Sprache Höhle bedeutet. Denn bevor dieser Strand einen natürlichen Prozess Abrieb erlebte, der Felsen und Korallen in Hörräume verursachte und interessante Riffe im Ufer des Strandes bildete. Dadurch ist dieser Strand als der Rongkang bekannt. Wenn Sie diesen Strand besuchen möchten, mussten Sie Speisen, Getränke und die Kleidung mitbringen. Bitte vergessen Sie auch nicht, die Kamera mitzubringen, denn Sie am Strand Rongkang Sie Fotos oder Selfie mit Hintergrund der Suramadu-Brücke machen. Zuhörer, wenn Sie in Madura sind, sollten Sie die Schönheit des Strandes Rongkang genießen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung Answer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung Answer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.voi.co.id. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Die Stadt Semarang in der Provinz Zentraljava ist mit dem Tempel Sampokong bekannt, der sich auf den bekannten chinesischen Admiral Cheng He bezieht. In der Provinz Zentraljava hat aber die Stadt Lasem auch eine lange Geschichte über Opium und die erste Landung der Chinesen auf Java. Lasem wird deshalb als kleines China benannt. Lasem ist einer der Produzenten der besten Batikstoffe in Indonesien. Sie ist als Batikstadt, Santristadt und kleines China bekannt. Warum? Denn in Lasem landeten die Chinesen zum ersten Mal auf der Insel Java. Das kann man in vielen chinesischen Siedlungen sehen. Dort findet man eine goldene Buddha-Statue. Die Lage von Lasem ist strategisch für Handel. Lasem ist deshalb ein Handelszentrum auf Java. Im 14. und 15. Jahrhundert war Lasem chinesischen Ton neben Semarang und Surabaya. Admiral Cheng He war damals der Botschafter der Ming-Dynastie, die bilaterale Beziehung mit dem Königreich Majapahit von Java vor allem in den Kultur- und Handelsgebieten knüpfen mochte. Die Handelsaktivitäten befanden sich an den Flüssen Babakan, Lassem und Paturen. Allmählich wohnten die chinesischen Immigranten in den Gebieten. Sie bauten Wohnungen und Tempel. Jetzt findet man in Lassem die Tempel Ki Yong Piu, Chu An Kiong und Po An Bu. Der Tempel Ki Yong Piu ist am wichtigsten, weil er im Jahre 1780 gebaut wurde, um die Unabhängigkeitskämpfer von Lassem gegen den holländischen Kolonialismus zu ehren. Die Helden waren unter anderem Tan Kewi, der Bürgermeister von Lassem, Oi Ingyat oder Raden Ngabei Widyaningrat und Raden Panji Margono Putra Teja Kusuma Funok. Die Mischung zwischen der javanischen und chinesischen Kulturen hat das einzigartige Batikmotiv von Lassem hergestellt. Das Batik-Färbeverfahren wurde von Na Lini, der Frau von Pi Nang Un, einem Seemann des Admirals Cheng He, in dem 15. Jahrhundert vorgestellt. Liebe Zuhörer, das war dies und das auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo, liebe Zuhörer von RRI World Service, Stimme Indonesiens. Wo immer du bist, wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen. Heute Samstag, den 27. Mai 2017 ist der erste Tag im Fastenmonat oder Ramadan. Im Rahmen des Fastenmonats spielen wir für Sie die religiösen Lieder. Diesmal stellen wir Ihnen den bekannten religiösen Sänger Indonesiens namens Opik vor. Um das heutige Musikprogramm zu öffnen, wird Opik ein Lied mit dem Titel Tomboati singen. Aus Jakarta wünschen wir gute Unterhaltung.
Solat wangi Siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi.
Soli Bucihera, das war das erste Lied mit dem Titel Tomboati. Opik ist am 16. März 1974 in Jember, Ostjava Provinz, mit dem wirklichen Namen Aunur Opik Lilfirdaus geboren. Er hat seine Karriere in der indonesischen religiösen Musik seit 2005 durch sein Debütalbum mit dem Titel Istighfar begonnen. In diesem Album gibt es das Lied Tomboati, denn dieses Lied ist sehr beliebt. Das erste Album von Opik durchdringt mehr als 100.000 Exemplare und gewinnt 5 Platinpreise. Im Jahr 2006 veröffentlichte Opik sein zweites Album mit dem Titel Semesta Bertasbih, das auch von indonesischen religiösen Musikliebhabern gut aufgenommen wurde. Bis 2016 arbeitete Opik weiter, indem er ein Album veröffentlichte. In diesem Album arbeitete Opik mit Melly Guslow und der Gruppe Nasyid Pandawa Lima zusammen. Liebe Zuhörer, bevor wir mehr über Opik besprechen, lass uns noch ein Lied von Opik mit dem Titel Takdir oder auf Deutsch Schicksal hören. Gute Unterhaltung!
Dihempas ke lombang, dilemparkan angin, terkisah, ku bersedih, ku bahagia.
Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya. Nafas hidup, cinta dan segalanya.
Tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi.
Kehendakmu ya Rabbi.
Ku berserah.
Ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah.
Karena air mata tak abadi, akan hilang dan berganti.
Hilangkan berganti.
Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah pada
Sie haben gerade den zweiten Song mit dem Titel Takdir gehört, der von Opik gesungen wurde. Liebe Zuhörer, jetzt ist Opik sehr religiöse Person. Er erkennt, dass seine Vergangenheit dunkel war. Als er jung war, lebte er von seinen Eltern getrennt und war sein Leben nahe bei mystischen Welt. Er tat alles, um von vielen Menschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Er brauchte die Aufmerksamkeit, weil er sich einsam fühlte. Doch Opik hat noch ein Ziel. Er wollte ein erfolgreicher Mann in der Musikwelt sein. Um sein Ziel zu erreichen, hat Opik seine Musikalität durch den Beitritt in die Rockband entwickelt. Nach dem Abitur von Oberschule verfolgte Opik sein Ziel. Liebe Zuhörer, um heute unser Musikregenbogenprogramm abzuschließen, lass uns den letzten Song mit dem Titel Assalamualaikum und Bila Waktu telah berakhir anhören. Vielen Dank für das Hören und sampai jumpa auf Wiederhören.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.
Bila jiwa hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilang, kadang terlupa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih,
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia. Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.